Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Double Trouble. Der Dart-Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Ein herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble, dem Darts-Talk auf meinsportradio.de. Es sind mal wieder ein paar Turniere der PDC gelaufen und Michael van Gerwen hat sie fast alle gewonnen. Ich kann wieder mit meiner Lieblingsmoderation ankommen. Ja, und dann reden wir mal eine Stunde über Darts. Also, mein Name ist Christian Oehmicke und wie immer bei mir die Stammbesetzung von Double Trouble. Zum einen der Michael Seehusen. Hallo Michael.
Moin Christian.
Und unsere beiden wunderbaren Kollegen von Darten.de sind auch mit dabei, der Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo alle miteinander.
Und natürlich Marvin Vandenboom. Hallo Marvin.
Hallo in die Runde.
Ja, so viel ist eigentlich gar nicht passiert, seitdem wir das letzte Mal geguckt haben, geredet haben. Es waren eigentlich fast nur kleinere Turniere, aber nicht unbedingt unwichtig, gerade im Hinblick auf die WM-Qualifikation. Aber am Ende können wir auch sagen, es gab jetzt in den letzten zwei Wochen mal wieder zwei Turniere der European Tour und ja, Michael van Gerwen hat sie mal im Vorbeigehen gewonnen, Michael.
Ja, ich glaube, ich habe den Namen Michael van Gerwen schon ein paar Mal gehört. Das scheint wohl ein recht talentierter Spieler zu sein. Aus dem könnte vielleicht mal was werden.
Naja, also das ist eine gewagte Prognose, würde ich sagen. Also ich würde ihm sogar zutrauen, dass er mal Weltmeister wird. Aber nein, er hat in Mannheim gestern mal wieder gewonnen gehabt und in jedem Match, das er bestritten hat, bis auf einem 100er Average gespielt. Kevin, wir haben in der letzten Sendung mal drüber gesprochen, ob Michael van Gerwen vielleicht gerade so eine nicht Formkrise durchmacht, aber durchaus schlagbar ist, gerade wenn er gegen Peter Wright spielt. Inzwischen scheint sich das wieder erledigt zu haben.
Ja, er ist gut aus seiner Pause zurückgekommen. Da gab es ja auch Nachwuchs im Hause van Gerwen jetzt im August. Und er hat sein Heimspiel in Maastricht auch schon dominiert und jetzt hier in Mannheim auch entsprechend sehr, sehr gut gespielt. Ja, die Doppelquoten seiner Gegner waren entsprechend miserabel, das muss man auch sehen. Rob Cross, gegen den er dann jetzt in Mannheim das Finale gewonnen hat, hat dann auch nur gegen van Gerwen nur noch 3 von 14 getroffen. Also da scheint auch bei den Gegnern ein entsprechend hoher Respekt da zu sein, sodass sie dann gegen van Gerwen ihr eigentliches Leistungsvermögen oftmals nicht auf die Bühne kriegen. Ich denke schon, dass er das ein oder andere Mal vielleicht zu gefährden gewesen wäre in den letzten zwei Wochen. Aber da hätte dann schon entsprechend was von den Gegnern kommen müssen. Also er tritt weiterhin sehr, sehr dominant auf und ihm scheint diese Babypause absolut nicht irgendwie einen Knick gemacht zu haben. Also nach der enttäuschenden Niederlage gegen Phil Taylor beim World Matchplay ist er halt jetzt auch wieder sehr stark zurückgekehrt.
30 zu 6, das ist die Leckbilanz von Michael van Gerwen aus Mannheim. 3 Lecks hat er überhaupt nur abgegeben auf dem Weg ins Finale. Besser geht's eigentlich gar nicht, Marvin, oder?
Nee, das war ziemlich souverän, was van Gerwen gespielt hat. Vor allen Dingen am Samstag in seinem ersten Spiel gegen Richard North. Dann hat er mit 6-0 vom Board gefegt, hatte ein Average von 111 Punkten. Da hatte North gar keine Chance. Im Achtelfinale gegen Gerwen Price am Sonntagmittag, da ja, war vielleicht die Chance da, ihn etwas mehr zu ärgern, aber Price hat ja nicht wirklich viel draus machen können.
Es hätte Price gewinnen können. Also
auf jeden Fall. Die Chancen waren da. Und im Viertelfinale ja gegen seinen alten Freund, sage ich mal, Jede Klaassen. Auch, ja, gegen den verliert er einfach nicht mehr. Und gegen Simon Whitlock 6-0 im Halbfinale und dann, wie schon gerade gesagt, Rob Cross im Finale, da war einfach der bessere Spieler, hat dann aufgedreht, nachdem es 3-3 stand und Cross konnte nicht mehr an die Leistung in den Runden zuvor anknüpfen.
Über Rob Cross haben wir ja durchaus schon mal geredet in den letzten Sendungen. Der spielt eine grandiose Saison weiterhin. Die WM-Quali dürfte ihm jetzt wohl auch nicht mehr zu nehmen sein, Michael, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, es sieht auch richtig gut aus, dass Rob Cross bei der WM vielleicht sogar gesetzt ist als einer der Top 32. Und das wäre innerhalb eines Jahres natürlich eine überragende Leistung. Und hier in Mannheim war es auch wirklich ein überragendes Turnier von ihm, denn er hat in allen Runden auf dem Weg ins Finale immer Averages von über 100 Punkten gespielt, teilweise sogar deutlich über 100 Punkten. Und ausgerechnet im Finale hat er dann seine schlechteste Leistung gezeigt, im wichtigsten Spiel gegen Michael van Gerven. Sowas darf dann natürlich nicht passieren. Da hat er nur ein 93er Average gespielt und 21% auf die Doppel getroffen. Das ist im Endspiel natürlich zu wenig. Aber trotzdem bleibt natürlich der erste Einzug in ein Finale auf der European Tour. Das ist für ihn natürlich der nächste Schritt auf dem Weg in die Darts-Elite. Und vielleicht braucht er noch ein bisschen mehr Finalerfahrung. Da hat dieses Finale dann vielleicht auch weitergeholfen. Aber ich glaube, wenn Rob Cross so weitermacht, dann gibt es bei ihm, glaube ich, überhaupt keinen Grund zur Sorge.
Er dürfte mit Sicherheit einer der Spieler sein, die jemals in ihrem ersten Jahr auf der PDC so viele Punkte gesammelt haben. Zumindest kann ich mich jetzt an kaum jemanden erinnern, der da auch irgendwie in die Nähe kommt.
Es gibt natürlich ein paar Kandidaten, die vorher schon bei der BDO ziemlich stark waren, also beispielsweise Stephen Bunting in seinem ersten Jahr bei der PDC King. Oder auch Raymond van Barneveld, nachdem der gewechselt ist. Aber Rob Cross, der hat ja keine wirkliche BDO-Vergangenheit, der kam jetzt von der Challenge-Tour. Und das ist dann natürlich ein sehr beeindruckender Einstand.
Absolut. Starke Leistung von Rob Cross. Stark aber auch von Benito van de Pas, der das Halbfinale erreicht hat. Davor gegen Vincent van der Voort, der sich über die über die west-südeuropäische Quali durchgesetzt hatte. Kevin, die Holländer sorgen weiterhin hier eigentlich für gute Leistung.
Ja, es gibt ja auch viele, die regelmäßig die Pro Tour da drüben in England spielen. Also es ist ja eine zweistellige Zahl von Niederländern, die sich da jedes Wochenende aufmachen. Und da in der Niederlande gibt es einfach ja auch schon seit Jahren eine sehr, sehr hohe Leistungsdichte. Der Weltmeistertitel von Michael van Gerven, der erste, hat entsprechend dazu auch geführt, dass sich wieder mehr Niederländer bei der PDC dann auch nochmal getraut haben. Und da ist dann regelmäßig sind dann welche dabei, die weit kommen. Und Benito van der Paas hatte jetzt eine Weile eine ziemliche Durststrecke, hat jetzt gestern im Interview mit mir auch gesagt, dass er mal zwischendurch andere Darts ausprobiert hat und jetzt wieder geswitcht hat zu den alten und es damit jetzt wieder besser läuft. Er hat jetzt, glaube ich, keine Riesen-Averages gespielt, aber man muss halt auch sagen, dass einige große Namen inzwischen halt auch immer wieder fehlen bei diesen European Tour Events. Und dann kann man eben auch mit soliden Leistungen mal in so ein Halbfinale kommen.
Auf jeden Fall. Im anderen Halbfinale stand Michael van Gerven und Simon Whitlock gegenüber. Marvin hatte das schon kurz angerissen. Und mit 6-0 wird er dann abgefertigt. Ich hatte eigentlich in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass Simon Whitlock wieder besser in Form ist. Profitiert er davon, dass so viele Profis nicht mit dabei, also so viele hochgesetzte Profis nicht dabei sind auf der European Tour, Marvin, oder ist er tatsächlich wieder besser in Form?
Er war jetzt ja in Mannheim an 4 gesetzt und er profitiert auch von seinen guten Erfolgen auf der Pro Tour, wo er einige Turniere auch gewinnen konnte am Anfang des Jahres und auch letztes Jahr. Zum Ende war er da wieder besser unterwegs, aber natürlich profitiert er auch davon, dass zum Beispiel ein Gary Anderson oder auch Phil Taylor auch nicht mehr auf der Pro Tour so unterwegs ist wie früher. Ja, aber Whitlock, der schwankt doch ziemlich in seinen Leistungen. Auf der World Series sind dann wieder gute Spieler dabei gewesen und dann wieder schwächere. Und ja, auf dem Floor läuft eigentlich ganz gut. Und ja, aber irgendwie schafft es Whitlock nicht, es auf die großen Bühnen zu bringen. Das schon mal gar nicht. Und auf der European Tour eigentlich zuletzt auch nicht. Aber ja, am Wochenende kam er dann mal wieder ins Halbfinale, aber war dann zwar ja nicht chancenlos 6-0, da wären schon ein paar Lecks drin gewesen, aber ja, im Grunde hatte er da schon das Spiel eigentlich nach 2 Lecks verloren.
Ich habe auch schon den Eindruck, dass es bei Simon Whitlock insgesamt wieder besser wird. Er hat auch bei Major-Turnieren in diesem Jahr gar nicht so schlecht abgeschnitten. Immerhin war er bei den UK Open auch im Viertelfinale und hat beim World Matchplay auch sein Erstrunden-Match ja ziemlich souverän gegen Kai Anderson gewonnen. Aber was sich Simon Whitlock immer wieder leistet, sind dann solche Aussetzer, wie dann in dem Spiel gegen Michael van Gerven, wo er 11 Darts auf die Doppel vergeben hat und kein einziges Leck gewonnen hat. Ja, solche Aussetzer muss Whitlock natürlich unbedingt vermeiden, weil ansonsten ja macht er sich diesen eigentlich guten Lauf, den er im Moment hat, dann selber wieder kaputt und kann da ja den Lohn nicht einfahren, den er ja eigentlich dann auch verdient hätte.
Er hat es halt jetzt auch mit zwei Averages weit unter der 90 in dieses Halbfinale geschafft in Mannheim, wenn mich nicht alles täuscht. Also einmal gegen Herrn Larsen in seinem Zweitrundenspiel und auch sein Viertelfinalsieg gegen wen Michael hat er Smith. Im Viertelfinale? Gegen Michael Smith. Da war der Schnitt auch unter 90. Ja. Also er sagt zwar auch wie immer wieder, er fühlt sich gut und es sei so schwer gerade auf der Tour, aber also dass er jetzt hier wie früher permanent die Averages im hohen 90er und Anfang 100er Bereich raushaut, das sehe ich jetzt halt auch nicht. Also ich weiß halt jetzt auch nicht, ob er tatsächlich dann in den nächsten Monaten sich wieder den Top 10 wird annähern können. Da bin ich persönlich ein bisschen skeptischer, muss ich sagen.
Was mich halt wundert, ist, also Simon Whitlock war früher eigentlich ein Spieler, der bekannt war für starkes Finishen, für hohe Finishes, also gerade wo man in diesem einen WM-Jahr da auch ins Finale eingezogen ist, da war ja gefürchtet, da musste man ja, egal bei welcher Zahl, die Angst haben, dass Whitlock das auscheckt, aber mittlerweile ist er da doch ziemlich anfällig, finde ich, auf die Doppel, dafür ist das Scoring, finde ich, aber im Gegensatz zu früher etwas besser geworden, also vielleicht braucht er noch den besten Mix aus der Mitte, dass es für ihn dann noch wieder Richtung alte Zeiten geht.
Ich finde das super, wenn ihr so miteinander diskutiert. Und einen Namen, den hat Kevin gerade auch schon mal angeschnitten, Michael Smith. Auch der Bully Boy ist in letzter Zeit sehr gut in Form. Wir haben ja in der letzten Sendung schon über ihn geredet. Er stand, glaube ich, in Leverkusen im Finale. Okay, aber er stand auch...
Er hat dieses Jahr aber auch schon ein Turnier gewonnen. Also irgendwo er hat in Gibraltar hat er, glaube ich, das Turnier gewonnen.
Genau, in Gibraltar hat er gewonnen. In Wien stand er dann wieder im Finale. Und jetzt in Maastricht hat er das Halbfinale wieder erreicht und jetzt auch dann gegen Simon Whitlock im Viertelfinale von Mannheim verloren. Michael, der Junge spielt auch eine richtig gute Saison.
Ja, vor allen Dingen auf der European Tour sind das ziemlich konstante Ergebnisse. Da schafft es Michael Smith dann auch bei Turnieren, wo er vielleicht nicht ganz so gut anfängt, dann trotzdem ins Viertelfinale oder ins Halbfinale. Und er hat es dann jetzt aber in Mannheim auch nicht konsequent gespielt. Also dieses Viertelfinale Simon Whitlock, ja, da hat er einfach viel zu viele Chancen ausgelassen. Sowas darf ihm natürlich nicht passieren. Aber ich glaube, bei Michael Smith wird es jetzt in Zukunft sehr darauf ankommen, ob er dann auch bei den Major-Turnieren endlich mal wieder was reißt, weil da kommt's, ja, da wird jetzt letztlich entschieden, wer bei der WM vielleicht ein Geheimfavorit ist oder dort weit kommen kann. Und die European Tour, die lief bei Michael Smith eigentlich immer recht gut, außer in dieser Krise, die er zwischendrin mal hatte. Aber das war auch früher seine Serie, wo er einige Titel geholt hat. Aber er hat es dann irgendwie nie so richtig auf der großen Bühne dann bei den großen Events umsetzen können und ich glaube, da hat er immer noch Defizite.
Die hat er leider. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum wir bei einem Turnier in Deutschland nicht so wirklich über deutschsprachige Akteure reden, das liegt daran, dass die nicht unbedingt wirklich erfolgreich waren. Kevin, der Einzige, der die zweite Runde überstanden hat, ist Menzo Suljovic. Alle anderen deutschsprachigen Akteure, auch der zweite Österreicher am Bunde, Soran Lerschbecher, sind in Runde 1 ausgeschieden. Aber auch bei Menzo läuft derzeit nicht alles rund, oder?
Ja, er hat jetzt den August auch komplett Pause gehabt, hat auch die Turniere Anfang August nicht gespielt. Bei ihm gab es jetzt auch Nachwuchs. Wie hieß es gestern von Elmar Polke, die Dartspieler seien gerade sehr produktiv. und er ist jetzt nicht wirklich gut aus der Sommerpause gekommen. Also jetzt auch gegen Mick McGowan, als er hier das erste Spiel gewonnen hat in Mannheim, 3 gute Legs gespielt und danach nur noch das Nötigste getan. Und gegen Rob Cross hat ihm halt einfach vieles gefehlt. Also er kam beim Scoring nicht hinterher. Klar spielt Cross 109, aber Mensur kann auch über 100 spielen und einen Gegner somit auch gefährden. Aber er hatte viel zu viele Ausreißer nach unten und so kannst du halt nicht gewinnen gegen einen Spieler wie Rob Cross im Moment. Und Mensur muss gucken, dass er wieder besser in Fahrt kommt, weil er sonst halt auch, er verliert jetzt in der Pro-Tour-Rangliste auch seinen Sieg von einem Jahr und muss halt dann mal ein bisschen schauen. Also diese beiden Turniere, die machen einem ein bisschen Sorgen, aber zum Glück ist er ja auch jemand, der dann viel an sich arbeitet, viel trainiert und ich ja, kann nur hoffen, dass das wieder besser wird.
Vier deutsche Spieler waren auch mit dabei. Michael Hurz, Bernd Reuth, Max Hopp, der es endlich auch mal wieder durch die Host Nation Qualifiers geschafft hat. Und Martin Schindler. Alle sind in der ersten Runde ausgeschieden. Max Hopp dabei mit einem sehr schwachen, für ihn, für seine Verhältnisse, schwachen Average gegen Jamie Caven. Martin Schindler ist aber nicht unbedingt nur aus eigenem Verschulden ausgeschieden, wenn ich euren Bericht vom Wochenende so richtig lese.
Ja, jein, muss man da fast sagen. Also er hätte die Chancen gehabt, das aus eigener Kraft zu gewinnen, dieses Spiel gegen Mick McGowan, was er am Ende 6-3 verliert. Er hat sehr stark begonnen, das erste Leg gewonnen und auch im zweiten. Er hat, glaube ich, 6 perfekte Darts auch gespielt in Leg 2 und hat dann einige Doppel verpasst und dann stand Mick McGowan eigentlich auf 144 Punkte Rest. Der Caller hat dann leider 44 Punkte angesagt, weil die Schreiberin das auch so errechnet hatte. Und ja gut, der Caller muss sich darauf verlassen, dass das so stimmt. Und dann hat McGowan das ausgescheckt zum 1-1. Und ja, irgendwie lief es danach nicht mehr zurecht bei Schindler. McGowan hat dann auch nicht schlecht gespielt, muss man sagen. Und am Ende 6-3 gewonnen. Dennoch muss man sagen, Martin Schindler gefällt mir eigentlich im Moment von den Deutschen am besten. Er wird bei der EM, bei den European Championship auf jeden Fall mit dabei sein. Das sieht sehr gut aus. Und Max Hopp hat dann gegen Jamie Caven verloren mit 4-6. Das darf ihm eigentlich nicht passieren. Vor allem der Average ist ziemlich schwach gewesen, aber er hat sich immerhin jetzt zweimal hintereinander fürs Hauptfeld qualifiziert. Aber für sein Ziel WM wird es halt immer dünner.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, Michael. Wir haben die letzten Male drüber geredet, Max Hopp und WM, das sieht nicht gut aus. Wie weit entfernt ist er denn wirklich?
Ich glaube, wir müssen uns so langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass es in diesem Jahr nicht reichen könnte. Auf jeden Fall sieht es aktuell nicht gut aus. Über die Pro Tour wird es jetzt so richtig schwer. Also da müsste fast schon ein Wunder passieren, damit Max Hopp es darüber noch mehr zur WM schafft. Und dann bleibt ihm natürlich noch die Junioren-WM. Er hat auch noch die Möglichkeit, den PDPA Qualifier zu spielen. Da bleibt jetzt auch noch abzuwarten, wie viele Plätze es da genau geben wird. Normalerweise sind es immer 2 Startplätze gewesen, aber einige Plätze werden dieses Jahr dann auch neu vergeben. Diese 4 Plätze für kontinentaleuropäische Spieler über die Pro Tour, die gibt es nicht mehr. Und da muss man mal sehen, wie die PDC das jetzt neu verteilt. Aber sollte es für Max Hopp nicht reichen, dann hat er es natürlich dann aus eigener Kraft auch verspielt, denn Max Hopp ist halt ein Spieler mit Tourcard und hat die Möglichkeit, alle Events mitzuspielen. Und wenn es dann über die Pro Tour oder über die All of Merit nicht reicht, dann muss man sich da nicht wundern, wenn es ansonsten keine sonstigen Nominierungen mehr gibt. Ich glaube, Max Hopp hatte sich da auch in einem Interview etwas verwundert darüber gezeigt, dass es diese 4 Plätze für kontinentaleuropäische Spieler nicht mehr gibt. Aber da gibt es meiner Meinung nach nichts, worüber man sich beschweren sollte. Die Leistungen waren einfach nicht gut. Und was mich dann jetzt auch wieder so ein bisschen enttäuscht hat bei Max Hopp, ist halt diese extreme Schwankung dann im Average zwischen dem 9. und dem 10. Event der European Tour. Denn er hat in Maastricht zwar auch sein Erstrundenspiel verloren gegen Kirk Shepard, hat dabei aber ein 100er Average gespielt. Und das sieht man ja bei Max Hopp ansonsten relativ selten. Und eine Woche später spielt er dann ein Average, der circa 20 Punkte niedriger ist. Und das ist schon eine gewaltige Schwankung. Also da hat Max Hopp diesen Schwung überhaupt nicht mitnehmen können. Und in dem Punkt muss sich wirklich was bessern. Da muss viel mehr Konstanz ins Spiel reinkommen. Ich glaube, gegen Jamie Caven wäre was gegangen. Jamie Caven hatte auch nur einen Average von Mitte 80 gespielt. Also an einem guten Tag gewinnt Max Hopp das Spiel eigentlich.
Also wir werden sehen, es wird schwer für Max Hopp. Und ganz ehrlich, er sollte es, wenn dann auch aus eigener Kraft schaffen und nicht über Wildcards oder Nominierungen etc. Gut, wir machen mal eine kurze Pause und sind dann mit dem Dutch Darts Masters, was wir jetzt schon angerissen haben, nochmal kurz näher drauf eingehen werden, zurück und schauen dann natürlich auch auf die World Series. Bis gleich.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Zwei Teams, drei Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück bei Double Trouble und lassen Mannheim beiseite und machen mal Station in Maastricht. Dort fand vor knapp 8, 9, 10 Tagen das Dutch Darts Masters statt, ebenfalls ein Event der European Tour. Und ja, das mit dem Sieger können wir relativ schnell abhaken. Auch hier hatte sich Michael van Gerwen relativ klar durchgesetzt. Es gab eigentlich nur ein kritisches Match, Kevin, das gegen Daryl Gurney. Was war da los?
Naja, da hat Daryl Gurney sehr, sehr gut gespielt, hat Van Gerwen einiges entgegengesetzt und hat dann sich im Entscheidungsleck nach 12 Darts auf 40 Rest gestellt. Dummerweise hat Van Gerwen einen 12-Darter mit 76er Finish gespielt und hat halt gezeigt, ja, seine absolute Klasse in so einem entscheidenden Moment. Ja, und so geht das dann. Also Gurney hat da eine sehr, sehr gute Figur gemacht und hat sich da im Endeffekt nichts vorzuwerfen. Und das war von Van Gerwen natürlich ja brillant gelöst in der Situation.
Interessant auch das Halbfinale gegen Michael Smith, Marvin. Van Gerwen gewinnt das am Ende mit 6-2. Aber vom Average her ist da Michael Smith mit 104 doch nochmal eine Ecke vorn gewesen. Warum hat es nicht zu mehr gereicht?
Ja, man musste mal mit Average immer aufpassen. Wenn man nicht so oft auf die Doppel wirft, dann sind die Averages natürlich dementsprechend auch höher. Und Michael Smith ist ja auch einer, der sehr gut scoren kann und auch hohe Scores in Regelmäßigkeit wirft. Und ja, wenn dann Van Gerwen aber immer einen Schritt schneller ist, dann kommt man manchmal nicht dazu, auf die Doppel zu werfen, und dann kann sich mal ein ziemlich hoher Average ergeben, auch wenn man vielleicht unterlegen war, und das war in dem Spiel eigentlich der Fall. Van Gerwen hat da ja eigentlich nichts anbrennen lassen. 6-2, das war, ließ sich zwar von Average her knapper als es ist, und Smith war da zwar fast 5 Punkte vorne, aber das Ergebnis von 6-2 spricht dann doch ja eigentlich das aus, wie das Match eigentlich verlaufen ist.
Na gut, dann lassen wir das mal so stehen. Das Finale war dann ja eine relativ schnelle Angelegenheit zwischen Michael van Gerwen und Steve Beaton. Aber es ist schön, Steve Beaton mal so weit kommen zu sehen in einem Turnier. Immerhin ja auch ehemaliger Weltmeister vor 21 Jahren bei der BDO. Steve Beaton und die PDC läuft ja eigentlich nicht ganz so gut, Michael. Aber das war doch jetzt mal ein Highlight, oder?
Ja, Steve Beaton, der überrascht mich gerne immer mal wieder, denn irgendwie habe ich Steve Beaton immer so bei mir verbucht als jemanden, den ich gerne mal ja ein bisschen unterschätze, denn wie du schon gesagt hast, bei der PDC hat er nie wirklich was gerissen, obwohl er schon sehr lange dabei ist, zumindest bei den großen Turnieren nicht. Und trotzdem schafft er es dann aber immer mal wieder bei den kleineren Events ja was mitzunehmen. Er hat dieses Jahr auch schon ein Pro-Tour-Event gewonnen. Auf der European-Tour war er auch schon mal siegreich. Also ja, das kennt er durchaus, diese Situation dann auch im Finale. Und ja, für mich kam das jetzt schon wieder so ein bisschen aus dem Nichts, denn Steve Beaton hat da in allen Runden, zumindest ab dem Achtelfinale, Averages von um die 100 gespielt. Ja. Letztlich jemand, der dann auch in der Form große Schwankungen hat, aber an einem guten Tag, und ja, das war wirklich ein guter Tag, dieser Sonntag da in Maastricht, da kann er letztlich auch viele Spieler schlagen. Gegen Michael van Gerven hat es dann natürlich nicht gereicht, da gab es ein klares 1-6, aber ich denke, Steve Beaton kann da sehr zufrieden mit dem Ergebnis sein. Das war ja jetzt auch vor Publikum seit längerem mal wieder ein richtiger Erfolg für ihn.
Kann er absolut, zumal er im Halbfinale ja Peter Wright geschlagen hat, das war stark. Peter Wright hatte zuvor im Viertelfinale eine andere Überraschung geschlagen, wenn man so will. Krzysztof Ratajski, ein Pole, der mir jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt ja was sagt, Kevin, aber der hat immerhin Jelle Klaasen geschlagen, Christian Kist und ja, Peter Wright zumindest 3 Lecks abgewinnen können.
Ja, Krzysztof Ratajski ist halt jemand, der davon profitiert, dass in diesem Jahr zum ersten Mal bei jedem European Tour Event ein osteuropäischer Teilnehmer dabei ist und ausgespielt wird. Ratajski ist wohl deutlich der Beste mit Abstand in Osteuropa, hat bei 11 von 12 dieser Qualifikationsturnieren hat er sich da durchgesetzt und hat sich dann einfach gesteigert von Mal zu Mal. Also hat diese Bühnenspiele als gute Erfahrung genutzt und zeigt inzwischen auch regelmäßig sehr, sehr gute Leistungen. Mitte 90er Averages oder jetzt auch in Mannheim, nee, nicht in Mannheim, aber er hat auch schon an der 100 entsprechend auch gekratzt, ne? Das muss man ganz klar sagen. Im
Finale gegen Christian Kist war es sogar eine 105 in Maastricht.
Okay. Also genau. Klar. Ja, er hat sich da so reingefuchst in diese European Tour und regelmäßig auch starke Leistungen gezeigt. Das ist schon jemand, der wie ein Mensur Suljovic auch eine Weile gebraucht hat, aber dem jetzt einiges zuzutrauen ist. Und wenn der alle Turniere spielen würde, glaube ich schon auch, dass das jemand ist, der das Potenzial hat für, sagen wir mal, auf jeden Fall die Top 40, und dann müsste man mal schauen.
Gut, wir werden ihn auf jeden Fall weiter beobachten. Ein anderer Überraschungsviertelfinalist war mit Sicherheit der Waliser Robert Owen, der mal eben den größten Erfolg seiner Karriere bisher mitgenommen hat. Christo Reyes geschlagen, Simon Whitlock geschlagen und dann auch Michael Smith am Rande einer Niederlage gehabt. Das muss doch auch ein Traumwochenende gewesen sein, Marvin.
Ja, das haben wir ja schon mal öfter, dass irgendwelche Spieler, die man dann nicht so kennt, dann auf einem Wochenende dann mal so richtig auftreten und dann sich richtig in einen Lauf spielen. Das hatten wir bei John Henderson zum Beispiel schon mal öfter, der natürlich eine etwas andere Karriere hingelegt hat bisher als Robert Owen. Aber nein, das kam schon natürlich überraschend. Aber ja, wenn man mal irgendwie so einen Tag hat oder so ein Wochenende hat, wo es wirklich läuft, dann kann man auch mal die Großen ärgern oder auch schlagen. Und das hat Robert Owen hier gemacht und ein Viertelfinale auf der European Tour. Das ist ein stolzes Ergebnis und es hätte vielleicht mit etwas Glück sogar ins Halbfinale gehen können, aber trotzdem ein Viertelfinale, damit wird er sehr zufrieden sein.
Das sollte er auf jeden Fall. Mit dem Viertelfinale zufrieden wird, werden dann auch John Henderson und Daryl Gurney sein, auch wenn, wie gesagt, Daryl Gurney ja Michael van Gerven durchaus hätte schlagen können. In Mannheim konnten wir nicht so wirklich erfolgreich über die deutschsprachigen Spieler sprechen. In Maastricht da schon eher. Vor allem dann auch wieder über Martin Schindler, der es zumindest bis ins Achtelfinale geschafft hat. Und ja, wir haben es ja schon erwähnt, recht gute Chancen, eventuell auch auf dem WM-Platz hat, Michael.
Ja, auf jeden Fall. Bei den European Darts Championship wird Martin Schindler auf jeden Fall dabei sein. Ich glaube, da ist ihm der Platz inzwischen nicht mehr zu nehmen. Und in Maastricht war es wieder ein gutes Turnier. Da hat er angefangen mit einem 6-4 gegen Chris Quantock. Das ist ein Erfolg, mit dem man inzwischen, glaube ich, auch rechnen kann bei Martin Schindler. Aber dass er dann auch in der zweiten Runde Gervin Price geschlagen hat in einem wirklich umkämpften Match, knapp mit 6-5. Und da die Nerven behalten hat am Ende in einem ja wirklich dramatischen Schlusslag, als Gervin Price einen Matchstart hatte, sich dann so ein bisschen drüber aufgeregt hat, weil er nicht ganz zufrieden war mit dem Publikum, aber auch Martin Schindler musste da bei seinem Matchstart einiges anhören an Buhrufen, und da hatten wohl beide Spieler so ein paar Unterstützer und auch ein paar Gegner, also das hat sich da nicht wirklich viel getan. Und da hat Martin Schindler dann die Nerven behalten, hat den Matchstart verwandelt, ich glaube, in die Doppel-10. Und ja, toller Erfolg für Martin Schindler, dass er das Achtelfinale erreicht hat, wo er dann gegen Steve Beaton auch wieder 4 Lags mitgenommen hat. Steve Beaton ist ja dann bekanntlich ins Finale eingezogen. Also ja, da wäre dann, wenn ein paar Szenen für ihn besser gelaufen wären, auch noch was gegangen. Insofern wieder ein richtig schönes Turnier von Martin Schindler, der ja, fährt einen Erfolg nach dem nächsten ein, und da bin ich wirklich gespannt jetzt zunächst einmal auf die European Darts Championship, denn ja, da, wie gesagt, werden wir ihn dann mit Sicherheit sehen.
Absolut. Apropos Matchstarts übrigens, Gavin Price hat einen vergeben gegen Martin Schindler und wird sich vermutlich ein bisschen geärgert haben darüber. Kevin, René Bernd wird sich noch ein bisschen mehr ärgern, oder?
Ja, weil er 9 Matchstarts vergeben hat gegen Jimi Hendrix, weil er 5-2 vorne war, weil der Schnitt über 100 ist und man gar nicht nachdenken möchte, wie hoch der Schnitt gewesen wäre, wenn er einen dieser Matchstarts deutlich früher genutzt hätte. Also ich sehe da auch was Positives. Ja, René Bernd hat da ein tolles Potenzial aufgezeigt in diesem Match. Es ist aber halt jetzt die Frage, wie sehr es ihm jetzt dann wieder so ein bisschen aus der Bahn wirft, dass das dann auch noch schief gegangen ist. Also ja, wie er dieses Match verlieren konnte, ja, der Hendrix hat sich nochmal stark zurückgekämpft, hatte dann auch das Publikum auf seiner Seite, aber trotzdem muss man es halt irgendwie fertig spielen. Bin gespannt, also in dieser Form, mit diesen hohen Werten, ist René Bernd für mich auch jemand, wo ich sage, der kann sich über die Super League auch zur WM spielen. Aber jetzt kommt es halt drauf an, er hat sich jetzt nicht für Mannheim qualifiziert. Wie er das jetzt so in nächster Zeit wegsteckt, das weiß ich nicht. Ich war nicht vor Ort und habe auch jetzt so den persönlichen Kontakt nicht, aber das würde mich schon auch interessieren.
Also René Bernd verliert in der ersten Runde, Max Hopp auch mit 4-6 gegen Kirk Shepard, aber spielt immerhin ein 100er Average. Und Nico Blum geht ebenfalls mit 4-6 raus gegen den späteren Finalisten Steve Beaton. Das war es eigentlich schon mit dem Dutch Darts Masters, wobei eine kleine Randnotiz könnte man vielleicht noch erwähnen, denn es gab einen Rekord bei dem Turnier. Zumindest, wenn das hier stimmt, was ich hier gerade lese. Es sind die meisten, und zwar in Zahlen 9 der gesetzten Spieler, gleich in ihrem ersten Match rausgegangen. Marvin, Zufall oder steckt da was dahinter?
Ja, das war natürlich das erste Turnier nach der Sommerpause. Und für einige Spieler, die dann nicht bei der World Series dabei waren, das trifft ja auf den Großteil zu, war das so ein kleiner Kaltstart, und die Gegner, die haben ja schon am Freitag ihr Erstrundenspiel absolviert, also waren schon wieder so ein bisschen bühnenaffin, und dann kann es natürlich mal schnell gehen bei der Distanz Best of 11 Legs, dass dann der ein oder andere gesetzte Spieler rausgeht, in der Zahl von 9 Stück natürlich überraschend. Die großen Namen haben sich dann natürlich durchgesetzt, aber auch Mensa Suljovic oder ja Kim Halbrechts, die haben sich verabschiedet in Runde 1 und ja, in der Deutlichkeit, an der Anzahl überraschend, aber wenn man bedenkt, nach der langen Sommerpause jetzt nichts Unmögliches.
Gut, dann bewerten wir das auch nicht über. Schließen die European Tour ab und ja, machen nochmal eine kurze Pause, und dann sind wir mit der World Series zurück und schauen mal drauf, was so demnächst im Darts noch ansteht. Am nächsten Wochenende gibt es übrigens auf meinsportradio.de dann auch den Davis Cup, und zwar live aus Portugal. Da geht es um den Klassenerhalt, und unsere Kollegen und Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert sind dann vor Ort. Also gerne reinhören, wenn ihr wollt.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir sind zurück bei Double Trouble und haben die European Tour hinter uns gelassen und schauen mal auf die World Series, denn auch dort gab es, während andere Spieler vielleicht ihre Sommerpause gemacht haben, ein paar Turniere in Australien, in Auckland, in Melbourne und in Perth. Wir reden eigentlich gar nicht so gerne über die World Series, aber über Auckland zum Beispiel kann man sich gut und gerne eine Weile unterhalten, vor allem schon wegen einem denkwürdigen Finale zwischen zwei Australiern, Kyle Anderson und Corey Cadby. Das war ein Wahnsinn, was die beiden gemacht haben, Michael.
Ja, das muss man ganz klar so sehen. Ich glaube, die wenigsten haben da im Vorfeld damit gerechnet, dass das das Finale sein würde, denn häufig auf der World Series sieht man das dann, dass die ungesetzten Spieler direkt in der ersten Runde alle rausfliegen, aber die Australier, die haben da ja natürlich etwas mehr Qualität. Da gibt's viele talentierte Spieler und Corey Cadby, der hat sich ja in den letzten ein, zwei Jahren schon einige Male beworben, ist jetzt noch nicht direkt zur PDC gewechselt, aber das ist ja dann auch nur noch eine Frage der Zeit. Und über Kyle Anderson brauchen wir ja gar nicht mehr so viel reden. Da sollte ja bekannt sein, wie gut der drauf ist. Der hat kurz zuvor auch schon sein erstes Pro-Tour-Event gewonnen und ja, dann in Auckland direkt da nahtlos weitergemacht, hat Gary Anderson bezwungen, hat dann das Spiel gegen Simon Whitlock im Viertelfinale knapp mit 10-9 gewonnen, da hat auch die Revanche geschafft für das Aus in der ersten Runde beim World Matchplay, dann sein Halbfinale gegen James Wade, das war eine ganz klare Geschichte in 11-4 und ja, im Finale spielte er dann gegen Corey Cadby, den anderen Überraschungsmann, hat das Spiel knapp mit 11-10 gewonnen. Das hätte Corey Cadby, glaube ich, auch genauso gut gewinnen können. Beide Spieler hatten da ihre Chancen. Am Ende hat Kyle Anderson dann das bessere Ende für sich gehabt. Aber letztlich tolle Werbung fürs australische Darts. Die australischen Spieler haben da bewiesen, dass sie nicht nur die Auffüller für diese Events sind, sondern dass da viel Qualität steckt. Und auf die Spieler kann man in Zukunft wirklich setzen.
Absolut. Für Kyle Anderson hat es mich doppelt gefreut. Es war der erste Sieg vor TV-Kameras, also der erste Turniersieg vor TV-Kameras für ihn. Und gerade nachdem er ja so bitter die letzte Weltmeisterschaft wegen eines versagten Visas verpasst hat, kommt das genau zur rechten Zeit. Kevin, können wir von Kyle Anderson in naher Zukunft vielleicht auch einen Major-Titel erwarten?
Oh, jetzt ein bisschen langsam. Also ja... ich glaube, das hat ihm schon einiges gegeben jetzt, dieser Erfolg, weil, also er tritt jetzt in meinen Augen auch nochmal mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit auf der Bühne auch auf der European Tour hat er 5 Matches hintereinander jetzt bestritten, wo jeweils der Average von über 100 Punkten da war. Er hat jetzt auch im Interview gesagt mit mir in Mannheim, dass er sich jetzt deutlich sicherer auf der Bühne fühlt, dass das Selbstvertrauen da ist. Und er steckt sich nicht zu hohe Ziele, er möchte am Ende des Jahres unter den Top 25 stehen, alles Schritt für Schritt, und das ist für mich schon auch jemand, der den Charakter und das Selbstbewusstsein hat, auch in einem Major-Turnier mal entsprechenden Schaden anzurichten. Also ich würde jetzt nicht sagen, der muss in den nächsten 6 Monaten einen Major holen, aber
die neuen Features.
Schon auch jemand, den ich auf der Rechnung habe und auch mein kommenden Major-Turnieren, Viertelfinals, Halbfinals dann auch zu erreichen.
Na gut, wir schauen mal, was Kyle Anderson uns so in der Zukunft noch bringt. Corby Cadby, glaube ich, sind wir uns einig, der wird einiges noch uns zeigen in den nächsten Jahren. Hat er schon bei der letzten WM auch ein bisschen für Furore gesorgt. Marvin, sein Halbfinal-Match gegen Phil Taylor beim Auckland Darts Masters hat ein bisschen für Furore gesorgt, aber nicht unbedingt wegen Corey Cadby, sondern eher wegen Phil Taylor, und das war nicht ganz so glücklich, was er da gemacht hat.
Nee, das war es nicht. Der hat sich leider, muss man sagen, mal wieder in letzter Zeit nicht von seiner besten Seite gezeigt. Corey Cadby hatte irgendwie immer an seinem Trikot gezupft, das hat Taylor schon irgendwie das ganze Spiel über gestört. Es war vielleicht ein bisschen Nummer zu groß, er war die ganze Zeit immer, bevor er dann ans Board gegangen ist oder danach, hat er dann irgendwie dran gezogen, und es lief bei Taylor nicht, und dann versucht er irgendwie immer in letzter Zeit irgendwie alle möglichen Register zu ziehen, damit er irgendwie ins Spiel zurückfindet, und hat ihn danach geäfft und hat sein Handtuch genommen, hat es ins Publikum geworfen, hat es wiedergeholt, dann Cadby angereicht und damit dann noch angedeutet, er würde sein Hintern damit abwischen, und es war komplett unnötig. Er war der schlechtere Spieler, hat verdient verloren, und da erwarte ich von einem Phil Taylor auch, dass er das anerkennt und dann auch nach dem Spiel sagt, okay, ich war der schlechtere Mann und Cadby war besser. jetzt im Nachhinein hat er sich dafür auch so quasi ein bisschen entschuldigt, hat gesagt, ja, ich jetzt kenne ich Corey Catby etwas mehr, ich habe ihn auf den Turnieren kennengelernt, ist ein super Typ und hat auch gesagt, er freut sich, dass er in Zukunft nicht gegen ihn spielen muss, weil ich glaube, wenn Catby jetzt bald rüberkommt nach England, dann können sich viele darauf einstellen, dass da einer mit dabei ist, gegen den man nicht spielen möchte. Das ist schon eine Nummer für die Zukunft, wo ich sage, Corey Catby, der hat einiges auf dem Kasten, der könnte in die absolute Weltspitze vordringen.
Mit 57 Jahren, 16 Weltmeistertiteln auf dem Buckel und einer Profi-Erfahrung, die ihresgleichen sucht, sollte man da nicht irgendwie ein bisschen besseres Benehmen an den Tag legen? Michael, ich meine, was geht da in Phil Taylor vor? Setzt da irgendwie eine Leitung aus oder denkt er jetzt auf seinen letzten Monaten auf der Main Tour oder auf der Pro Tour, PDC World Tour, braucht er, ja, da kann er sich jetzt alles erlauben?
Ja, da kann man eigentlich nur Phil Taylor selbst zitieren, der ja meinte, Michael van Gerwen solle jetzt endlich mal erwachsen werden. Phil Taylor ist Mitte 50 und ja, da wird es dann irgendwann ein bisschen peinlich. Ja, ich muss sagen, ich war ja nie wirklich der allergrößte Phil Taylor-Fan. Ich habe es ihm trotzdem dann in diesem Jahr nochmal gegönnt, unter anderem, dass er das World Matchplay gewonnen hat, weil es halt sein Abschlussjahr ist.
Auf meinsportradio.de.
Die große Darts-Legende und der Sport ihm sehr viel zu verdanken. Aber das ist absolut keine Entschuldigung für das Benehmen, was er da in dem Halbfinale gezeigt hat. Der Premierminister von Neuseeland war an dem Abend anwesend. Der hat sich extra die Mühe gemacht, sich das Spiel anzuschauen. Und dann ja, sieht er da die Legende des Dartsports, die sich komplett daneben benimmt. Das ja, fand ich so ein bisschen beschämend. Ich würde da jetzt auch gar nicht zu sehr auf Phil Taylor eindreschen. Ich glaube, Phil Taylor hat es zu Beginn der Partie nicht wirklich gestört, was Corey Catby da gemacht hat, als Phil Taylor noch im Match war. Da war er relativ konzentriert, erst als er dann ein paar Legs zurücklag. Ja, da fing das Theater dann an und das ist letztlich auch etwas, was wir schon kennen aus dem vergangenen Jahr beim World Matchplay im Finale, als er gegen Michael van Gerwen hoffnungslos zurücklag und dann auch anfing, Michael van Gerwen zu imitieren, nur Blödsinn zu machen mit dem Publikum. Also offenbar kann Phil Taylor das einfach nicht ab, wenn er in solchen Matches verliert und ja, letztlich dann die Ausrede, er hätte Corey Catby nicht wirklich gekannt, die nehme ich ihm dann auch nicht ab, denn Phil Taylor hat im vergangenen Jahr auf der World Series schon einmal gegen Corey Catby verloren, also ja. Nun sehr gut. Seltsamer Auftritt, es war dazu noch Phil Taylors Geburtstag, ja, aber das entschuldigt natürlich nichts.
Definitiv nicht, aber okay. Ja, Phil Taylor wird nach der Weltmeisterschaft seine Karriere beenden. Wir werden sicherlich noch ein paar Mal über ihn reden. Im anderen Halbfinale stand James Wade, der dann relativ klar gegen Kyle Anderson verloren hat. Auch bei James Wade läuft es ja in den letzten Jahren nicht komplett rund. Ja, bei der World Series darf man das natürlich auch nicht zu hoch hängen. Aber kann James Wade nochmal zurückkommen, Kevin?
Ja, es ist jetzt schon ein deutlicher Abwärtstrend auch erkennbar. Er ist ja jetzt auch aus den Top 8 rausgefallen und ja, er war immer dafür bekannt, dass er nicht die hohen Averages spielt, aber die richtigen Darts im richtigen Moment spielt. Und das hat ihn ausgezeichnet, auch gutes Finishing und so weiter. Aber ja, er hat schon leistungstechnisch ein bisschen eingebüßt. Hatte am Anfang des Jahres so einen leichten Aufwärtstrend, wo er auch in der Premier League gut unterwegs war. Und da ging es wieder in die komplett andere Richtung. Und es, ja, er muss halt aufpassen. Also er wird jetzt, muss auch schauen, dass er nicht die European Championship verpasst. Es kommen halt auch viele gute danach. Ein Daryl Gurney, da gibt's genug andere, die man jetzt auch noch nennen kann. Corey Catby ist eben genannt worden, dem ich auch die Top 10 zutraue, Rob Cross, wo Wade einfach auch aufpassen muss, weil das Niveau wird einfach auch immer höher. Also den ganz großen Sprung wieder vor in die Top 4 ja, oder so, das traue ich ihm jetzt im Moment nicht so wirklich zu.
Derek Gurney ist genau hinter ihm in der Order of Merit jetzt. Also das wird knapp für James Wade, jetzt nicht unbedingt in diesem Jahr, aber dann spätestens in den nächsten Jahren. Gut, also Kyle Anderson gewinnt das Turnier in Auckland mit 11-10 im Finale gegen Corey Cadby. Tolles Turnier. Über Phil Taylor haben wir gerade etwas negativ gesprochen. Jetzt können wir dann ja auch mal wieder etwas Positives hervorheben, denn Phil Taylor hat immerhin dann in Melbourne gewonnen, Marvin.
Ja, da gab es dann das interessante Match im Finale gegen Corey Cadby. Da gab es das Rematch aus der Woche zuvor und da hat er sich dann von nichts blenden lassen, hat konzentriert durchgespielt und im Decider mit 10-9 gewonnen und hat ja eigentlich das ganze Turnier über war der beste Spieler. Er hat auch in der ersten Runde gegen Cody Harris schon gut gespielt und im Halbfinale gegen Simon Mitloch war es auch eine deutliche Angelegenheit mit 11-4 und ja, das Finale ging dann 11-8 für ihn aus gegen Peter Wright und ja, da hat er sich einfach mal auf den Dartsport konzentriert und wenn Phil Taylor konzentriert auf der Bühne agiert, ist er immer noch einer der besten Spieler und hat das Turnier auch verdient und eigentlich auch ohne große Gegenwehr gewonnen.
Das hat er und ja, warum war Michael van Gerwen eigentlich bei allen drei Turnieren nicht dabei?
Sommerpause, weil er Vater geworden ist.
Das ist ein richtig guter Grund, um nicht dabei zu sein. Geschadet hat es den anderen Spielern auf jeden Fall nicht. So haben wir zumindest drei unterschiedliche Sieger bekommen, denn das Turnier in Perth hat dann Gary Anderson gewonnen, Michael.
Ja, Gary Anderson ist sowieso jemand, der auf der World Series jetzt schon einige Titel gewonnen hat. Da kann man nur hoffen, dass es aus Sicht von Gary Anderson dann auch bei den Major-Turnieren mal so läuft. Ich bin mir da bei manchen Spielern ja nicht wirklich sicher, ob sie auch erkennen, dass diese World Series letztlich die Karrieren der Spieler auch nicht richtig definiert. Also das sind letztlich Einladungsturniere. Und Gary Anderson hat sich da beispielsweise dieses Jahr auch schon beschwert beim World Matchplay, als er meinte, ja, mit dem Jetlag hätte er so sehr zu kämpfen gehabt, dass er da nicht sein bestes Niveau spielen konnte. Da frage ich mich dann, ob das dann notwendig ist, wirklich alle World Series Events mitzuspielen. Aber scheinbar ja, bedeutet es dann einigen Spielern doch etwas. Phil Taylor nimmt da ja dieses Jahr auch fast alle Turniere mit. Ansonsten hat er sich ja ziemlich rar gemacht in diesem Jahr. Auf jeden Fall, ja, Gary Anderson ist dabei und er hat in Perth richtig gut gespielt, hat das Finale gegen Raymond van Barneveld gewonnen mit 11-7, zuvor auch schon ein knappes Halbfinale gegen James Wade gewonnen. Ja, das waren alles gute Leistungen von Gary Anderson, aber ja, letztlich ist es ein kleiner Titel für ihn, der will gerne dann wahrscheinlich auch wieder richtige Major-Turniere
mitnehmen. Er will im nächsten Jahr wohl wieder deutlich mehr auf der Tour spielen, weil er daran wieder deutlich mehr Geld zu verteidigen hat. Wenn, also da gibt's das eine oder andere, was man in der Richtung so hört.
Ein Turnier der World Series of Darts steht noch aus und das findet erstmals in Deutschland statt. In Düsseldorf wird die Tour dann quasi beendet. 8 deutsche Spieler, beziehungsweise deutschsprachige Spieler sind dabei. Max Hopp, Martin Schindler, Mike Langendorf aus Österreich, Stefan Stolke, Kevin Münch, Dragutin Horvat, Robert Marjanovic und René Berndt.
Das ist aber nicht die endgültige deutsche Teilnehmerliste.
Ist es nicht?
Die aktuellen Top 6 der Super League, aber da steht, glaube ich, noch ein Spieltag an. Also
genau,
im Oktober kann sich noch was verschieben.
Da wird sich bestimmt nichts mehr verschieben, wenn ich das jetzt so erwähne. Marvin, egal wer es dann jetzt am Ende wird, es werden Max Hopp, Martin Schindler, denke ich mal, gesetzt sein. Und ansonsten dann, haben wir 6 Leute, die dann mehr oder weniger verdient dort sind. Was können wir von den deutschsprachigen Spielern erwarten?
Ja, sie kriegen ein Spiel auf der Bühne gegen die absoluten Topstars der Szene im Free TV in Deutschland. Das darf man nicht unterschätzen. Das wird auf ProSieben Max bzw. Sat.1 übertragen. Das ist eine gute Sache für Sponsoren etc. Natürlich ist jeder Sieg dann Gold wert. Mich würde jeder Sieg freuen, aber natürlich geht jeder einzelne Spieler als Underdog in die Partie. Also ich erwarte da eigentlich jetzt nicht von keinem einen Sieg gegen die Topstars, aber ja, mal sehen. Das Turnier, man kann davon halten, was man möchte. Wird halt nun mal jetzt auf einem Sender übertragen, den viele kennen und wenn dann manche Samstagabends dann mal rumswitchen und sehen, wer da so die Pfeile wirft. Ja, also ich finde, es kann den Spielern nur helfen, so ein Turnier. Also was Negatives sehe ich da jetzt nicht. Egal, ob die World Series ist oder nicht.
Schaden kann es nicht, da gebe ich dir recht. Vielleicht brauchen wir das im Snooker auch mal. Sollten wir Barry Hearn mal vorschlagen, eine World Series in Deutschland. Wir werden es sehen und machen nochmal eine kurze Pause. Dann schauen wir mal, was in den nächsten Wochen im Darts so ansteht. Bis gleich.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir sind nochmal zurück bei Double Trouble, haben über einige Turniere schon geredet, die in letzter Zeit waren, und jetzt gucken wir mal voraus, was uns der Dartsport in den nächsten Wochen noch so bietet. Zunächst steht ein Turnier an, das im letzten Jahr erstmalig stattfand, die Champions League. Phil Taylor als Titelverteidiger. Michael, ist er denn dieses Jahr auch wieder dabei?
Ja, Phil Taylor ist natürlich wieder dabei. Man hat sogar in diesem Jahr die Regeln so ein bisschen verändert, dass der Titelverteidiger auf jeden Fall dabei ist und ansonsten die sieben Besten der Rangliste. Somit war da schon vorher klar, dass Phil Taylor wieder antreten wird. Er ist ja dann in diesem Jahr aber auch an Nummer 4 gesetzt, weil er halt das World Matchplay gewonnen hat und sich dadurch in der Rangliste wieder deutlich verbessert hat. Die Champions League sind ein weiteres Einladungsturnier. Das hatten wir ja bei der PDC in letzter Zeit relativ selten. Trotzdem ein Event, bei dem es um sehr viel Geld geht. Der Sieger bekommt 100.000 Pfund. Das Ganze wird dann in Großbritannien auch bei der BBC übertragen, also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo ja früher immer die BDO-WM beheimatet war. Inzwischen spielen da jetzt auch die Leute der PDC, leider sind es dann aber nur die Top 8, da hatte ich mir eigentlich für dieses Jahr erhofft, dass man das Event vielleicht ausweitet oder dann ja ein richtiges Major-Event bei der BBC veranstaltet. Letztendlich hat man sich dann wieder für dieses Format entschieden, mit 8 Spielern, die aufgeteilt werden auf 2 Gruppen. In Gruppe A spielen Michael van Gerwen, Phil Taylor, Adrian Lewis, Raymond van Barneveld, Gruppe B mit Gary Anderson, Peter Wright, Dave Chisnell und aus deutschsprachiger Sicht auch dabei Mensur Suljovic, der ja dann auch die Möglichkeit hat, vielleicht mal ein größeres Preisgeld einzustreichen, sollte er weit kommen. Allerdings gibt's bei dem Turnier natürlich keine einfachen Matches, auch in der Gruppenphase hast du ja dann schwierige Gegner zu spielen, also da ja, ist eigentlich in meinen Augen alles möglich, außer dass man wahrscheinlich Michael van Gerwen wieder als Favoriten ansehen muss.
Wer sind eure Favoriten, Kevin?
Also ich denke, dass ich habe Phil Taylor schon irgendwie auf der Rechnung. Ich habe auch irgendwie einen Gary Anderson auf der Rechnung. Michael van Gerwen natürlich auch. Und dann wird es bei mir schon dünn. Also Peter Wright hat keine gute World Series gespielt, hat keine gute European Tour jetzt in Maastricht und Mannheim gespielt. Dave Chisnell gerade auch noch nicht so richtig aus der Sommerpause. Adrian Lewis, muss man sehen, ob er das, was er beim World Matchplay gespielt hat, jetzt auch bei der Champions League spielen kann. Mensur Suljovic, da habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass der, dass er ein bisschen auf die Mütze kriegt jetzt in den 3 Spielen in seiner aktuellen Verfassung, wo vielleicht auch der Kopf gerade bei der Familie ist und so. Also für mich machen es, denke ich, Van Gerwen, Taylor und Anderson unter sich aus.
Marvin, wie ist deine Meinung? Wer gewinnt?
Phil Taylor, sage ich. Warum? Letztes Jahr hat Phil Taylor Van Gerwen zweimal geschlagen. Einmal in der Gruppenphase und auch im Endspiel war es dann. Und dieses Jahr würde ich sagen, also in Gruppe A ist Van Gerwen und Taylor deutlich vorne und in Gruppe B Anderson danach. Wird schon etwas dünner. Ich glaube, auch die 3 machen es untereinander aus und Van Gerwen wäre ja zu einfach zu sagen. Deshalb sage ich einfach mal, Phil Taylor gewinnt das Turnier.
Wir werden es sehen. Mensur Suljovic ist dabei. Der wird auch seine Punkte dann verteidigen müssen in Riesa. Auch Ende September dann. Das Turnier hat er in der letzten Saison gewonnen. Wir schauen mal noch kurz auf den World Grand Prix, denn dort wurde quasi mit dem Turnier gestern in Mannheim das Teilnehmerfeld vollendet. Und Michael, es wird wahrscheinlich irgendwann heute, als die Nachricht kam, dass Phil Taylor das Turnier auslässt, so aus Schottland ein Jubelschrei durch die Welt geheilt haben.
Ja, Robert Thornton, der dürfte sich natürlich riesig darüber gefreut haben, dass Phil Taylor wirklich auf den Start verzichtet hat, denn ja, Robert Thornton, der steckt ja schon seit längerem in der Formkrise, da war nicht klar, ob er hier dabei sein würde, er ist jetzt aus den Top 16 rausgeflogen, war nur die Nummer 17 der Order of Merit, über die Pro Tour hätte es nicht gereicht und ja, so hat er dann dank des Verzichts von Taylor doch noch die Möglichkeit bekommen, ja, am Turnier teilzunehmen und ja, Phil Taylor, da wundert es mich sehr, dass er hier auf einen Start verzichtet hat. Das hat sich in den letzten Tagen schon so ein bisschen angebahnt. Ich habe da einige Gerüchte schon gehört, aber ja, das ist seltsam. Phil Taylor hat in diesem Jahr fast alle World Series Events mitgenommen. Allerdings bei den Ranglistenturnieren, da hat er verzichtet auf die UK Open, er wird bei der European Darts Championship nicht dabei sein, auch bei den Players Championship Finals nicht. Den World Cup of Darts hat er auch ausgelassen, obwohl er da ja auch gute Erinnerungen dran hatte mit Adrian Lewis zusammen. Ja, und jetzt auch beim World Grand Prix nicht. Also irgendwie hat Phil Taylor so seine eigenen Pläne, wie er sein Abschlussjahr gestalten möchte. Ich komme da nicht so wirklich dahinter. Aber ja, das muss Phil Taylor natürlich selber wissen. Das ist sein letztes Jahr und wie er das alles ausklingen lässt, das ist dann natürlich seine Entscheidung.
Robert Thornton ist sowohl 17. in der Order of Merit als auch 17. in der Pro Tour Order of Merit derjenigen, die da noch nicht qualifiziert sind. Also das ist schon Riesenglück. Er hätte die Quali bitter knapp verpasst in beiden Ranglisten, wenn Phil Taylor nicht dabei gewesen wäre. Schauen wir mal sonst aufs Feld, Kevin. Aus deutschsprachiger Sicht jetzt nicht so attraktiv, in Anführungsstrichen. Menzo Suljovic natürlich dabei. Was glaubst du, wie wird's ausgehen? Und jetzt bitte nicht wieder Van Gerwen, Gary Anderson sagen.
Oh, ich habe keine... Oh je, es ist unglaublich schwierig, weil dieses Turnier ja diesen Modus, diesen speziellen mit Double In, Double Out auch hat, wo so viel auch passieren kann, also wo auch einigen Spielern was zuzutrauen ist. Also es ist auch ein Format, das eigentlich am Menzo Suljovic liegen müsste, das, ja, warum nicht Rob Cross, der mal ganz weit kommt, also momentan ist der auf die Doppel auch, wenn er nicht gerade gegen Van Gerwen spielt, extrem gut unterwegs und das ist auch jemand, dem ich es zutrauen würde. Vielleicht ist das auch wieder ein Turnier für einen James Wade. Also der World Grand Prix ist für mich, da wage ich vorher wenig Prognosen, sondern setze mich hin und genieße und lasse mich überraschen so ein bisschen. Also da wirst du mir jetzt wenig entlocken können. Es gibt ein paar Debütanten, wenn mich nicht auch alles täuscht, die dann dabei sind, bin ich mal sehr gespannt, was wir da sehen werden. Ja, ich möchte da jetzt auch nicht, du merkst schon, ich rede hier um den heißen Brei herum.
Na gut, dann probiere ich es halt woanders. Marvin, Modus, Double In, Double Out und es geht über Sätze. Nachteil von Gerwen, Fragezeichen?
Ja, Nachteil, wenn man von Nachteil sprechen kann. Michael van Gerwen sagt immer in Interviews, er liebt dieses Matchplay-Format Leg for Leg, weil er kann da schnell wegziehen und dann ist die Distanz immer länger am Ende des Turniers und dann kann er einfach seine Klasse ausspielen. Bei Sätzen ist es so, verliere ich einen Satz 3-0, na gut, dann ist es so, dann liege ich aber nur einzeln zurück. Und vor allem in den ersten Runden ist das Format ja nicht so groß. In der ersten Runde hat man gesehen bei Phil Taylor, der ist die letzten beiden Jahre ausgeschieden, Runde 1, weil da wird nur Best of 3 Sets gespielt. Da ist man nach 6 Legs vielleicht schon draußen. Deswegen ist Van Gerwen nicht so das Lieblingsturnier, auch wenn er sich natürlich trotzdem mit seiner Scoring-Qualität da viel leisten kann. Jetzt willst du bestimmt noch einen Namen von mir hören, wer es gewinnt.
Nee, noch gar nicht unbedingt. Ich glaube, wir reden in der nächsten Sendung. Wir bauen mal ein bisschen Spannung auf. Dann drüber, wenn die Auslosung feststeht. Aber Kevin, deinen Tipp für Rob Cross vergesse ich bis dahin natürlich nicht. Ja, ansonsten, glaube ich, war es schon wieder mit einer Stunde fröhlichem Gerede über Darts. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Vielen Dank an Michael, falls ihr ihm folgen wollt, auf Twitter @mix147. Und natürlich unseren beiden klasse Kollegen von Daten.de, mittlerweile hier Stammbesetzung, Kevin Barth @AustrianDarts auf Twitter und natürlich Marvin Vandenboom auch, dessen Twitter-Hände ich jetzt vergessen habe, dass er selber sagen darf.
Ach, ich weiß es gar nicht auswendig.
ja, das macht gar nichts. Ihr gebt einfach, kann der suchen. Genau, gebt einfach Marvin Vandenboom auf Twitter ein und ihr findet ihn. Wenn nicht, lest einfach fröhlich seine Artikel auf daten.de. Das war's von uns. Wir hören uns dann vor dem World Grand Prix wieder nach der Champions League und nach dem Turnier in Riesa. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Double Trouble.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.